Salat aus der Fabrik schafft Platz für neue Wälder. Die Kettenreaktion. Ich liebe das. Ich bin so aufgewachsen. Ich meine, in Gummistiefeln. Meine Mama hat doch mal gesagt, ich hätte zuerst Trecker und erst danach Fahrradfahren gelernt. Melken, ausmisten, diese Geräusche, diese Gerüche. Ich habe Landwirtschaft immer geliebt. Und ich bin auch immer noch ein Fan. Alle meine Freunde waren Bauernkinder. Und dass wir fast die einzige Familie im Dorf waren, die selber keinen Trecker, keine Kühe und keinen Misthaufen hatte, das fand ich als Kind echt voll uncool. Ja, da lachst du. Sabine sitzt hier neben mir und lacht. Ich fand es damals unterprivilegiert. Ich wollte auch einen Bauernhof. Aber tja, du weißt ja, wie das ist, Sabine. Wie es gelaufen ist, es hat nicht geklappt. Alles, was ich habe, ist ein Minigarten.
Ja, und selbst den hast du nicht wirklich im Griff. Schau mal raus, du sollst mal wieder Rasen mähen.
Ich will diesen Garten gar nicht im Griff haben. Das ist ein Naturgarten, der ist artenreich, insektenfreundlich, verstehst du? Summ und so.
Ja.
Also jetzt hier so ein Horrorgarten, bei dem jeder Grashalm akkurat gekürzt in dieselbe Richtung guckt und Kirschlorbeer so leblos wie grünes Plastik in der Gegend rumsteht. Ey, das ist doch voll 80er-Jahres-Style, das will doch keiner mehr. Da sind wir doch inzwischen wirklich weiter. Und die Landwirtschaft, die ist ja auch nicht mehr so wie damals. Und ich möchte mal, zur Überraschung von vielen wahrscheinlich sagen, zum Glück ist sie nicht mehr wie damals. Denn wie unkontrolliert während meiner Kindheit noch gedüngt, gegüllt, gegiftet wurde, das war echt krass. Es gab ja damals noch viel weniger Regeln. Landwirtschaft, das ist eine Tatsache, hat sich in den letzten 40 Jahren verändert und in vielen Bereichen eben auch zum Besseren. Das ist manchmal echt spacig, was da inzwischen abgeht in den Ställen und auf den Feldern. Weißt du noch Kopenhagen?
Klar, da steht nämlich ein ziemlich spezieller Bauernhof, mitten in einer Millionenstadt. Er ist überdacht, sogar fensterlos. Keine frische Luft, kein Sonnenlicht, keine Tiere, kein Misthaufen, kein Bauer. Aber eben auch keine Chemie, keine schweren Maschinen, keine Gülle, kein verseuchtes Abwasser, kein Familienbetrieb, sondern ein Start-up. Voll digital und voll öko.
Die Landwirtschaft ist aktuell zugleich das größte Problem und die größte Hoffnung für eine nachhaltige Zukunft. Tatsächlich hat ja nichts, wirklich gar nichts, so einen Impact auf die Natur wie die Art und Weise, in der wir unser Essen herstellen. Aber genau deshalb ist auch nirgends die Chance so groß, relativ schnell, relativ viel besser zu machen, viel zu erreichen. Also nur mal ein Beispiel. Salat aus dem Fabrikhochhaus, der mehr Platz für wilde Wälder schafft. Darum geht es heute in der Kettenreaktion, dem Geowissenschaftspodcast. Und der erklärt, wie in der Natur alles mit allem zusammenhängt und das eine vom anderen kommt.
Und total schön, dass ihr uns wieder zuhört. Das freut uns sehr. Uns, das sind Dirk Steffens und mich, Sabine Steffens.
Die Doppelsteffens aus der Wissenschaft, die möchten euch heute mal ein bisschen Hoffnung geben, Hoffnung verbreiten. Ich meine, wir Journalisten, wir berichten ja meistens nur darüber, was alles scheiße läuft, was nicht funktioniert und so.
Ja, bad news are good news and good news are no news. Aber wir machen das heute mal anders.
Also heute mal Science for Future und ich meine jetzt mal echte Science for Future. Wie Landwirtschaft eben auch sein könnte, am Beispiel des Vertical Farmings. Wir sind hin zu Europas größtem Senkrechtbauernhof, zu Nordic Harvest in Kopenhagen. Zu Anders Riemann, der ist da der Chef. Also eigentlich war der so ein Business-Typ, so ein Unternehmensberater, Controlling, total erfolgreich, reich, ein Zahlenmensch, viel Geld. Ja, aber dann ist er irgendwann über ein paar Zahlen gestolpert, die ihn fassungslos gemacht haben. Laut WWF verlieren wir 13 Millionen Hektar Wald pro Jahr. Wahnsinnige Zahl. Das ist schlecht für die Tiere, schlecht für das Klima, schlecht für die Menschen. Tja, und da hat der Anders dann seine ganzen Ersparnisse auf den Kopf gehauen oder genauer in den Topf gehauen, um darin Pflanzen zu ziehen.
But I was frustrated. Nobody figured out how to grow food on a lesser space and not use forest land, former forest land to grow our food. So I thought about how can we get our forest back. That was the most important thing for me.
Anders hat nämlich ziemlich schnell gecheckt, der größte Waldvernichter ist die Landwirtschaft. Wer also den Wald schützen will, muss die Landwirtschaft verändern. Oder simpel gesagt, die Bauernhöfe kleiner machen und trotzdem genauso viel oder sogar mehr Essen produzieren.
Und wie das oft so ist mit großen Ideen, sie entstehen im Suff. Ja. Anders hat es mir wirklich erzählt, als er eines Abends nach einer Feier aus der Stadt in der U-Bahn nach Hause fuhr, also schon so ein bisschen angeschickert und dann so halb weggedöst ist, da hatte er seinen Heureka-Moment.
That was after a out town out drinking when I was on my way home in the metro and looking at the LED lights and thought, ha, how far have the LED lights been developed? Are they now strong enough to make photosynthesis for plants? And then you might stack plants on top with each other and then produce on a much, much lesser space than you do outside.
Und genau das ist eben die Idee einer Vertical Indoor Farm. Pflanzen in Regalen übereinander stapeln und dann alles mit LED-Licht bestrahlen. Zack, bist du unabhängig von Sonne, Wind und Regen, hast keinen Ärger mehr mit Unkraut und Schädlingen. Schon vor über einem Vierteljahrhundert hat Dixon Dispomier von der Columbia Universität.
Woher weißt du, wie man den ausspricht?
Ich weiß überhaupt nicht. Wollte ich dich gerade fragen.
Aber man würde es denken, Dixon Dispomier.
Also Dixon Dispomier, was auch für ein geiler Name.
Wir nennen ihn einfach das Doppel-D von der Columbia
Universität. Vielleicht heißt er auch Dixon Dispomier.
Ja.
Von der Columbia.
Jedenfalls ein cooler, schlauer Typ.
Also jedenfalls hat der die Idee gesät und inzwischen wächst sie weltweit. Es gibt Indoor-Bauernhöfe inzwischen in den USA, in Dänemark, in England, Taiwan, Singapur, Italien, sogar in Bunkern unter der Wüste und mobil auf LKW.
Ich war mal in London, gibt es in den alten U-Bahn-Schächten, die im Zweiten Weltkrieg zu Bunkern gemacht worden sind, da sind inzwischen solche Vertical Farms drin. Da war ich mal. Also es ist wirklich beeindruckend. Aber wer weiß, wo die Dinger inzwischen noch überall stehen. Die schießen ja, sorry für das Sprachbild, aber hier geht es um Farming, die schießen wie Pilze aus dem Boden. Sogar in der Antarktis wurde das gemacht, neben der deutschen Neumayer-Station im ewigen Eis. Und ich war selbst mal drin in diesem Garten Eden, der so heißt, weil da Gemüse wächst, mitten im ewigen Eis. Gemüse, das dann die Stationstruppe essen kann. Und übrigens unterstützt von den großen Raumfahrtagenturen ESA und NASA, weil die im All ja auch Gemüse brauchen. Also zumindest, wenn sie jetzt wirklich diese jahrelangen Mars-Missionen durchziehen wollen. Dass die Idee so raketenmäßig abgeht, das liegt an ihrer Effizienz. Man kann mit Vertical Farming auf sehr kleiner Fläche sehr viel ernten. Vor allem Kräuter und Salat. Von der Aussaat bis zur Ernte dauert es nur gut 2 Wochen. Je nach Pflanze werden 10, 20 oder auch 30 Ernten pro Jahr möglich. Wellenlänge und Bestrahlungsdauer des LED-Lichts werden für Pflanzen optimiert. Das bringt dann natürlich Turbowachstum. Und weil diese Senkrechtbauernhöfe fensterlose Hallen sind, die Luft gefiltert ist und jeder Mitarbeiter entkeimt wird, da kommen weder Schädlinge noch Krankheiten rein. Und deshalb braucht man auch überhaupt keine chemischen Pflanzenschutzmittel. Der Strom für die Vertical Farm in Kopenhagen, bei der wir waren, die bezieht Anders übrigens vom Windrad nebenan. Also auch das ist öko.
We recirculate all the water. So 1 liter of water will be converted into 1 kilo of plant mass. No water will be wasted.
Die Kettenreaktion bis hierher zusammengefasst. Weil die Weltbevölkerung wächst, wird immer mehr Natur in Ackerland umgewandelt. Schlecht für das Klima, schlecht für die Artenvielfalt. Wir brauchen also mehr Naturflächen. Dafür müssen die Bauernhöfe kleiner werden, aber gleichzeitig mehr Nahrung produzieren. Klingt paradox, könnte aber gehen mit neuen, effizienteren Anbautechnologien. Am beeindruckendsten für mich war, da in Kopenhagen, Anders Riemann erntet pro Quadratmeter viel, viel mehr als ein konventioneller Bauer. Und der hat mir vorgerechnet, der Anders, eine Fläche von 300 Fußballfeldern würde ausreichen, um ganz Deutschland jeden Tag mit frischem Salat zu versorgen.
Du sagst du mir doch ständig, Fußballfeldvergleiche sind so doof wie Saarlandvergleiche.
Ja, okay, sorry. Aber worauf ich hinaus will, wir bräuchten für dieselbe Menge Nahrung viel weniger Anbaufläche. Und dann könnte die Natur diese Fläche zurückbekommen. Die Weltgemeinschaft, die hat ja gerade in Montreal beschlossen, 1/3 dieses Planeten unter Schutz zu stellen, damit nicht alles hier den Bach runtergeht. Und von diesem Drittel sind wir natürlich noch Lichtjahre entfernt. Jede Idee, die Platz für Wildnis schafft, ist also eine gute Idee. Weil Anders und sein Team das Gemüse auf 14 Stockwerken stapeln, brauchen sie 200 Mal weniger Fläche als so ein zweidimensionaler Bauernhof der alten Machart. Und Anders braucht überhaupt keine Erde. Ich meine, das hat mich echt geflasht. Ein Bauernhof ohne Erde.
So soil is just a medium where nutrition and water will be between the soil particles, between the small stones. We don't have soil in our production because they are full of bacteria. And bacteria is the cause that you have to use pesticides and then you contaminate the food for the consumer. So we want to grow in a clean environment where we don't have to use pesticide, fungicide or herbicide of any kind.
Der Salat ist so clean, den musst du vor dem Essen nicht mal waschen. So sauber ist der.
Das machst du doch sowieso meistens nicht.
Ja, aber jetzt kann ich es mit gutem Gewissen nicht machen. Und das ist doch super. Und gleichzeitig auch ein bisschen verwirrend. Pflanzen ohne Erde. Ich finde das spooky, aber sag mal, Lady Botanist, wie funktioniert das eigentlich, Wachstum ohne Erde?
Ja, das Fachwort hierfür lautet Hydroponik, auch bekannt als erdlose Kultivierung. Anders hat ja gerade schon gesagt, die Erde ist nur ein Medium, ein Träger für Wasser und Nährstoffe. Die Erde selbst hat für die Pflanzen ja gar keinen Nutzen. In einem hydroponischen System verzichtet man daher auf das Medium quasi und steckt die Pflanzen nur in so eine Halterung und die Wurzeln hängen einfach runter in eine Nährlösung. Weil Ackerflächen weltweit inzwischen so knapp sind und immer knapper werden, wird die Hydroponik schon als neuer Problemlöser für die globale Nahrungsmittelknappheit gehandelt. Ist aber eigentlich gar nicht neu. Schon 1940 erschien Hydroponics, The Complete Guide to Soilless Gardening. Hast du doch gelesen, oder?
Ja, klar. Ich habe nur gerade den Namen vom Autoren vergessen. Wie war der nochmal?
Ja, Dr. W.F. Gericke. Der hat das als erster erforscht und der hat schon erkannt, wie wassersparend Hydroponik ist. Man braucht bis zu 90% weniger Wasser verglichen mit konventioneller Landwirtschaft. Nichts versickert, verdunstet, alles kommt direkt den Pflanzen zugute. Und wirtschaftlich interessant ist es eben vor allem dann in Gebieten mit schlechten Böden oder Wasserknappheit.
Und aktuell, das muss man ja dazu sagen, Sabine, wenn du sagst, schlechte Böden und sowas, leben mehr als 3 Milliarden Menschen in Landschaften, in denen zumindest zeitweise Wasserknappheit herrscht. Und liebe Leute, ihr könnt es euch denken, die Klimakrise macht das mit der Wasserknappheit schlimmer. Es werden wissenschaftlich geschätzt im Jahr 2050 bereits über 5 Milliarden Menschen sein, die darunter zu leiden haben. Und all die hungrigen Menschen, die muss ja irgendjemand satt machen. Also die Nahrungsmittelproduktion, die muss zugleich umweltschonender und effizienter werden. Und Anders meint, das geht auch.
Can control the parameters that affects the plant growth very, very precisely by controlling the nutrition composition in the water, the light intensity, the light spectrum and humidity, airflow, CO2 level and so on.
Alles unter Kontrolle. Von der Nährstoffkombination im Wasser bis hin zum CO2-Gehalt der Luft. Das ist wirklich ein bisschen wie auf dem Raumschiff.
Ja, naja, eigentlich ist die Erde ja so eine Art Raumschiff, halt nur ein sehr, sehr großes. Und das Lebenserhaltungssystem stottert. Und wir brauchen immer mehr Ressourcen. Zurzeit gibt es auf diesem Planeten ungefähr 1,5 Milliarden Hektar Ackerfläche. Aber gut 8 Milliarden Menschen.
Ja, warte mal. Also, wenn ich das mal verraten darf, Sabine weiß viel, aber Kopfrechnen, das ist nicht so ihr Ding.
Boah, das ist jetzt aber fies, dass du es allen erzählst.
Warte, ich rechne mal eben, das sind im Durchschnitt 1875 Quadratmeter pro Mensch. Und das heißt, um 4 Menschen mit all dem Essen zu versorgen, das aus dem Ackerbau stammt, das sie brauchen, hast du nur die Fläche von einem Fußballfeld. Ich sage es nochmal einfacher, ein Fußballfeld muss 4 Menschen satt machen. Das ist gar nicht so groß.
Fußballfeld schon wieder? Echt jetzt? Du kannst es ja mal in Tischtennisplatten umrechnen, ne? Das ist dann noch sinnloser. Aber naja, tatsächlich, wo du recht hast, auf der Erde wird die Erde knapp. Wir verlieren jedes Jahr mehrere Millionen Hektar, weil die traditionelle Landwirtschaft oft zu Erosion und Bodenerschöpfung führt. Aber gleichzeitig wächst die Weltbevölkerung.
Und deshalb ist alles, wirklich alles, was den Bedarf an Ackerfläche reduziert, erstmal eine gute Idee. Und genau das will Anders ja erreichen.
I'm trying to free up agricultural land so we can convert it back into their original use, namely forest. So my hope is that in 30 years from now, the urbanization will continue, more humans will live inside cities, and then hopefully we can give some of the agriculture land back to nature and have biodiversity and forests. So we have a good life in cities and outside cities, nature can evolve again.
Klingt toll, diese Vision von Anders. Wir leben in Städten, haben grüne Dächer, Vertical Farms, alles voll Bio und außerhalb der Städte können wieder wilde Wälder wachsen, wo jetzt noch Maisfelder stehen und die sind ökologisch ja nicht viel wertvoller als ein Parkplatz. Also jetzt mal wissenschaftlich, Frau Doktor, wo ist der Haken? So toll kann es doch nicht sein.
Ja, leider gibt es einen Haken oder leider gleich zwei sogar. Erstens die Infrastruktur. Die traditionelle Landwirtschaft ist ja schon da und funktioniert. Vertical Farms müsste man erst noch in großer Zahl bauen und dabei wird einfach viel Energie und Material verbraucht, was die Ökobilanz dann wieder nicht mehr ganz so toll aussehen lässt. Und zweitens, mit den existierenden Technologien lassen sich Indoor nur schnell wachsende und relativ leichte Pflanzen, wie Salat und zum Beispiel wirtschaftlich produzieren. Lebensmittel mit einer höheren Nährstoffdichte und einem höheren Gewicht auch, also zum Beispiel Getreide oder Kartoffeln oder Äpfel, stell dir mal einen Apfelbaum in einer Indoor-Farm vor, das geht gar nicht. Und auch bei Kartoffeln, da ist ja ganz viel Pflanze und nur die Knolle ist dann das, was wir letztendlich essen. Also um so wirklich größere Pflanzen aufzuziehen, die wachsen langsamer und die brauchen viel zu viel Energie noch in einer Vertical Farm. Deswegen geht das noch nicht.
Also was du sagen willst, wenn ich das richtig verstanden habe, Vertical Farms können die traditionelle Landwirtschaft höchstens ergänzen, aber auf absehbare Zeit zumindest auf gar keinen Fall ersetzen.
Genau. Die Menschheit lässt sich allein damit nicht ernähren, aber das muss ja auch gar nicht sein.
Nee, genau. Denn es gibt ja eigentlich nie eine einzige Antwort auf eine große Umweltfrage. Ich meine, das kann ja nicht funktionieren. Klar also, Vertical Farming allein stoppt weder Klimawandel noch Artensterben. Aber viele neue Ideen zusammen, die können die Welt dann vielleicht doch retten. Also ich jedenfalls würde mich freuen, wenn mehr Menschen so drauf wären wie Anders.
What's the biggest thing in life? The biggest thing is to give a better world to the next generations. Everything else don't matter so much.
So, da hörst du, Sabine. Die Welt besser machen, optimistisch bleiben. Das ist das, was ich die ganze Zeit predige.
Ich weiß, ich weiß. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wie hast du das vorhin formuliert? Die Doppelsteffens aus der Wissenschaft, Sabine und Dirk. Wir freuen uns total über jedes Abo und jeden Kommentar. Ciao und bis zum nächsten Mal.
Audioproduktion und Sounddesign Konstantina Bellu.
Produktionsleitung Gerold Teufelsdorfer.
Redaktion Sabine und Dirk Steffens.
Dieser Geo-Wissenschafts-Podcast ist eine Produktion der UFA Show & Factual unter dem Label UFA Documentary im Auftrag von RTL+.